Sie sind klein, sie bilden sich ganz versteckt im Wasser und sie sind auch nicht leicht zu finden. Aber wenn sie ans Tageslicht kommen, dann glänzen sie in der Sonne. Die Rede ist von Perlen. Perlen sind ja kleine Schmuckstücke, die zwischen der Perlmuttwand von Muscheln heranwachsen. Und wir schauen heute in der Redaktionskonferenz auf eine ganz besondere Art von Perlen, die Hochschulperlen nämlich. Diese Auszeichnung vergibt der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft jeden Monat an kleine, feine Projekte, die zwischen den Mauern von Hörsälen und Universitätsbibliotheken gewachsen sind. Seit 2,5 Jahren gibt es diese Auszeichnung und heute ist sie wieder verliehen worden, und zwar für den Monat August an ein Projekt der Humboldt-Universität in Berlin. First Gen heißt das Projekt und 3 Studentinnen, die damit zu tun haben, die sitzen gerade in Berlin im Studio und sind bei unserer Sendung dabei, nämlich Julie Mewes, Nicole Evers und Anne-Kathrin Uthke. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Könnt ihr vielleicht kurz mal beschreiben, was First Gen für ein Projekt ist?
Ja, gern. Ich fange einfach mal an. Also First Gen ist ein Projekt, das im letzten Semester ins Leben gerufen wurde und sozusagen auch der erste Durchgang war. Und das Projekt richtet sich vorrangig an Studentinnen, also an junge Frauen, die frisch an die Uni kommen und die, sagen wir mal, aus nicht akademischen Verhältnissen stammen. Und die Idee des Ganzen war, dass Mentorinnen, also Studentinnen im höheren Semester oder Promoventen, sich melden, um eben, also die auch aus nicht akademischen Verhältnissen stammen, die sich als Mentoren melden, um dann die jungen Studentinnen zu begleiten in der ersten Zeit sozusagen.
Und wir können gleich einen Blick tatsächlich auf beide Perspektiven werfen, weil also Nicole und Julie, ihr beiden seid Mentorinnen gewesen und Anne-Kathrin, du warst Mentee in dem Projekt.
Genau.
Im letzten Semester. Prima. Ihr seid nicht allein in Berlin. Ihr habt noch jemanden im Studio, nämlich Daniel. Daniel, du bist von Rock Your Life in Berlin. Das ist auch ein Mentorenprogramm, aber mit einem anderen Schwerpunkt. Kannst du mal kurz erläutern, was ihr macht?
Ja, unsere Idee ist es, dass Studenten jeweils einen Hauptschüler an die Hand bekommen für die letzten beiden Jahre seiner Ausbildungszeit und ihn als Coach begleiten im Sinne der Potenzialfindung. Also was mache ich nach der Schule? Was möchte ich gerne machen? Was ist mein Ziel?
Mhm. Und wir haben tatsächlich Full House heute, also 4 Menschen in Berlin, 3 sind hier im Kölner Studio. Noch ein Daniel, nämlich Daniel Stender aus unserer Online-Redaktion. Und dann
hallo.
Gibt es noch die Stefanie Gebert aus der Nachrichtenredaktion.
Guten Abend.
Und ich bin Verena Perle von Keitz. Das ist kein Scherz. Ich habe nämlich tatsächlich eben in der Vorbereitung auf die Sendung festgestellt, dass mein Zweitname Margarita auf Altgriechisch Perle bedeutet.
Nicht schlecht.
The Winner ist aus dem Film Little Miss Sunshine das Stück. Wir reden heute über Hochschulperlen. Das sind die Gewinner einer Auszeichnung des Stifterverbands für die deutsche Wissenschaft. Und wir haben Gäste in Berlin zugeschaltet, die im Genuss sind, diese Auszeichnung zu tragen. Zum einen ist Daniel Menzel da von Rock Your Life Berlin. Das ist die Hochschulperle des Jahres 2011. Und wir reden gleich noch darüber, weil wir uns jetzt nochmal dem Projekt zuwenden, das seit heute Hochschulperle ist, nämlich First Gen, ein Projekt von der Humboldt-Universität in Berlin. Es ist ein Mentorinnenprojekt, in dem Studentinnen, die selber aus nicht akademischen Familien kommen, Studienanfängerinnen helfen und sie betreuen, die ebenfalls aus nicht akademischen Familien kommen. Daher kommt auch der Name, oder? First Gen, First Generation, das bezieht sich auf diesen nicht akademischen Hintergrund, oder, Nicole?
Ja, korrekt. Also First Generation Students, dafür ist die Abkürzung.
Und genau. Ihr habt im ersten Durchlauf daran teilgenommen. Mhm. Also Nicole und Julie, ihr wart Mentorinnen. Und Anne-Kathrin, du warst Mentee von Julie. Darüber wollen wir sprechen, wie ihr überhaupt sozusagen dazu gekommen seid. Das ist ja ein ganz neues Projekt. Das war wahrscheinlich im letzten Semester auch noch nicht wirklich bekannt. Also wie wird man in so einem neuen kleinen Projekt, wie wird man darauf aufmerksam?
Ja, das ist die Frage, die wir uns auch immer im Projekt gestellt haben. Also bei mir war es sehr zufällig. Ich habe im Internet über die Seite der Humboldt-Universität bin ich irgendwie drauf gestoßen und habe einfach eine E-Mail geschrieben und dann passierte das so spontan, dass ich da einfach noch teilgenommen habe. Ja.
Mhm. Also hast du es einfach mal probiert? Hast
genau.
Hast eine E-Mail ins Blaue geschickt und dann ist gleich was bei rumgekommen?
Genau.
Wie ist das dann weitergegangen?
Ja, dann gab es so eine Veröffentlichungsveranstaltung, so eine kleine mit den Frauenbeauftragten und dann gab es ein Wochenende ein Seminarwochenende, wo wir uns so ein bisschen auf die Matching, aufs Matching und auf die Coaching-Beziehung vorbereitet haben.
Matching und Coaching? Was bedeutet das?
Ja, Coaching. Also ich meine Mentoring, ja. Also im Endeffekt, Matching bedeutet, dass wir halt unsere Mentoren finden. Darüber haben wir halt geredet, wie das passieren wird und dann halt, wie der Verlauf danach sein wird. Das haben wir so ein bisschen vorbereitet, was wir mit den Mentoren machen, wie die Art der Beziehung sein soll. Und wir haben auch so ein bisschen über Wünsche und Ziele für die Zukunft gesprochen.
Und wie war das bei euch, Julie und Nicole? Wie seid ihr dazu gekommen, Mentorinnen zu werden?
Ja, also wir hatten ja schon das Privileg, schon im E-Mail-Verteiler der Humboldt zu sein. Insofern wurde ich zumindest darüber darauf aufmerksam. Ich wollte zu der Zeit wieder anfangen, mich gesellschaftspolitisch oder sozial zu engagieren und glaube auch immer noch, dass dieses Projekt ein sehr schönes Projekt deswegen ist, weil wir aus sehr unterschiedlichen Studienrichtungen kommen, aber sozusagen alle als Studentinnen der ersten Generation schon sozusagen eine Gemeinsamkeit haben, die selten oder sonst selten eine Bühne bekommt und dort sozusagen aber irgendwie eine Diskussionsplattform geschaffen wurde. Und durch diesen Mentoring-Prozess kam es dann auch zu vielen Diskussionen, wo ich auch von meiner Mentee viel lernen konnte. Und zum Beispiel haben wir da sehr unterschiedliche Ansichten, was es eigentlich bedeutet, Studentin der ersten Generation zu sein. Und genau.
Wir hatten vor kurzem, also Dani aus der Online-Redaktion von Die Radiowissen, bei so vielen Leuten sollte man das wahrscheinlich noch sagen kurz. Wir hatten vor kurzem im Programm auch die Initiative Arbeiterkind.de, die sich eigentlich, soweit ich das auf den ersten Blick beurteilen kann, auch ein ähnliches Ziel gesteckt hat wie ihr. Was unterscheidet euch davon?
Also meines Wissens setzt Arbeiterkind, glaube ich, noch davor an. Also wir sind, und ist auch ein großes Projekt, was sozusagen erstmal zu einem Studium bewegen möchte.
Es richtet sich eher an Schüler sozusagen oder Schülerinnen.
Es richtet sich eher an Schüler oder Schülerinnen oder Menschen, die noch nicht angefangen haben zu studieren, während wir schon sozusagen den Studienanfang begleiten möchten. Und sozusagen das auch noch hochschulintern machen und in unserem Fall, das von der zentralen Frauenbeauftragten der Humboldt organisiert wird, momentan noch nur für Studentinnen.
Was unterscheidet, also gibt es da einen besonderen Schwerpunkt, dass es ausgerechnet, oder was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen Studentenanfängern und Studentenanfängerinnen? Studienanfängerinnen.
Ich würde da jetzt nicht so starke Unterschiede machen wollen und denke auch, dass das immer noch eine individuelle Unterschiedlichkeit ist, die da deutlich stärker sein soll jetzt irgendwie, als das am Geschlecht irgendwie festzumachen. Glaube aber schon, dass Studentinnen aus nicht-akademischen Familien nochmal, also zumindest in unserem Projekt hat sich das gezeigt, andere Probleme haben, sich zum Beispiel in einem Seminar irgendwie, also öffentlichkeitswirksam zu verkaufen, weil darum geht es ja sozusagen auch in einem Seminar ein Stück weit neben dem Lehrprozess. Und ich glaube, das Projekt konnte da ganz gut ansetzen, sozusagen unter Frauen, also der zweite Name ist von Frau zu Frau, darüber zu reden und genau diese Unterschiede sozusagen so ein Stück weit zu diskutieren und vielleicht auch aufzulösen teilweise.
Nicole, du hast mir eben vor der Sendung erzählt, dass als du erfahren hast von diesem Projekt, dass du gedacht hast, boah, genau das hätte ich mir auch gewünscht, als ich angefangen habe zu studieren. Du hast ja gerade einen Master in Erwachsenenbildung gemacht und das war auch der Grund, wo du gesagt hast, da springe ich sofort drauf.
Ja, absolut. Also ich schließe mich da Julia an. Ich habe auch über das Projekt erstmalig erfahren über den HU-Verteiler. Und wie gesagt, habe es gelesen und habe gleich gedacht, okay, also das erinnert mich an meine erste Zeit an der Uni. Ja, weil das einfach besondere Herausforderungen sind. Also ich denke und also so weit wie ich vom Feedback her aus der Gruppe von den Mentees und auch von den Mentoren jetzt mitbekommen habe, sind es einfach, wie sagt man? Also man hat so ein bisschen das Gefühl am Anfang, man würde ein fremdes Terrain betreten. Ja, und das zeigt sich kann sich besser gesagt in ganz vielen verschiedenen Facetten einfach zeigen. Das fängt an dem noch nicht wissen darüber, was CTST bedeutet hinter der Uhrzeit sozusagen, wann Seminare beginnen, darüber, wie stellt man einen Stundenplan zusammen, wer sind welche Ansprechpartner, dass man beispielsweise auch noch nicht so richtig viel darüber weiß, inwiefern es Arbeitsmöglichkeiten einer Uni gibt oder das Wissen über Stipendien und so weiter. Also alles, was man eventuell, wenn man, Eltern hat, die selbst studiert haben, die das vielleicht selbst auch kennen und ihre Kinder da ein bisschen anders drauf vorbereiten können, einfach aufgrund ihres eigenen Hintergrunds.
Ich bin Stefanie aus der Nachrichtenredaktion. Eine kurze Frage. Wie habt ihr euch denn nun gefunden, Mentees und Mentoren? Also es gab das erste Treffen und dann wurde das zugeteilt, je nachdem, welche Sachen man studiert hat und studieren möchte oder wonach habt ihr euch zusammengefunden?
Also nicht unbedingt zwangsläufig, darauf wurde auch geguckt. Wir haben eine Art Fragebogen bekommen, auf dem dann so ein bisschen Interessen abgeklopft wurden, wie man seine Freizeit gern gestaltet, alles Mögliche. Ich glaube, eine Frage war unter anderem auch, was wünsche ich mir zu Weihnachten oder irgendwie sowas. Also ganz verschiedene Sachen. Und dann hat man in einem ersten Matching sozusagen immer Gruppen eingeteilt. Das heißt, es waren in einer Gruppe beispielsweise 4 Mentorinnen, 4 Mentees. Und diese haben dann zueinander gefunden. Und sozusagen die letzten Schritte, dass man wirklich diese Pärchenbildung hatte, ist dann im Gespräch einfach entstanden. Und oftmals, so wie ich das mitbekommen habe, war das auch intuitiv recht schnell klar, wer mit wem zusammengeht. Also das ging dann doch recht fließend, möchte ich mal sagen.
Mhm. Daniel, wolltest du gerade was sagen?
Ich habe mich nur gerade gefragt wegen dieser Erstgenerationssache. Wie entscheidend ist das? Also jetzt auch ganz persönlich gefragt, weil ist das tatsächlich auch so? Weil bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich auch ein erst studierendes Kind war und eigentlich hat das noch einen besonderen Schwerpunkt. Also wie haben eure Familien darauf reagiert, dass ihr studiert habt oder studiert?
Ich denke, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist, ehrlich gesagt, weil es einen wahnsinnigen Unterschied macht, also unabhängig davon, ob aus sogenannten nicht-akademischen Familien. Das sagt in erster Instanz nochmal nicht so viel, weil es vielmehr darauf ankommt, denke ich, wie viel Rückhalt, wie viel Zuspruch erhalte ich auch aus meiner Familie. Also da gibt es ganz unterschiedliche Geschichten natürlich auch. Und klar kann jemand, dessen Eltern nicht studiert haben, kann und die ihn vielleicht nicht unterstützen und vielleicht auch nicht zum Studium animieren oder das sogar damit überhaupt nicht einverstanden sind. Daraus kann jemand natürlich auch eine besondere Motivation schöpfen. Das geht natürlich auch. Klar. Ich denke, das ist immer eine Frage der Kombination aus verschiedenen Faktoren, die da zusammenkommen. Auch ob es gegebenenfalls Geschwister gibt, die selbst schon studiert haben oder nicht. Das macht auch nochmal, beeinflusst das Ganze, denke ich.
Ja, und unsere Gruppe war auch sehr gemischt. Also es gab durchaus Studentinnen, die da schon Probleme hatten. Und es war halt, es gab auch Studentinnen, die mehr aus Interesse teilgenommen haben, weil es vielleicht auch interessant ist, eine Mentorin kennenzulernen und nochmal von einer anderen Perspektive was dazu zu hören. Und also es war, wie gesagt, bei uns sehr durchmischt.
Julie und Anne-Kathrin, ihr wart so ein Mentee-Mentorinnen-Paar. Anne-Kathrin, du bist jetzt im zweiten Semester Kultur- und Medienwissenschaften. Du kommst gar nicht so weit weg von Berlin, aus dem Vorort von Berlin. Und Julie, du hast auch im Studium bist du ein bisschen weiter gegangen. Also hast erst einen Bachelor in Kulturwissenschaften gemacht und jetzt noch einen Master draufgesetzt in europäischer Ethnologie und planst jetzt auch zu promovieren in diesem Fach. Hatte das auch ein bisschen was, also dass ihr sozusagen ähnliche Interessen habt beim Studium?
Das hat sich bei uns, würde ich sagen, zufällig ergeben. Und es hat natürlich aber trotzdem was mit unserer Mentee-Mentorinnen-Beziehung gemacht, insofern, als dass wir halt viele Ansatzpunkte hatten, uns auch über kulturwissenschaftliche Themen auseinanderzusetzen, zu unterhalten. Und ich würde aber sagen, dass es halt auch viel damit zu tun hat, dass wir ähnliche Interessen haben und auch aus der gleichen Stadt beziehungsweise in der gleichen Stadt leben. Und deswegen hat das sicherlich geholfen, weil wir hatten auch Mentorinnen-Mentee-Kombinationen, die sehr gut funktioniert haben, wo zum Beispiel eine Psychologin mit einer BWL-Studentin zusammengearbeitet haben. Insofern ist das Studienfach nicht immer so entscheidend, sondern ich glaube, es ist eher eine persönliche Ebene, die sich da wie Nicole schon sagte, oft auch schon ganz am Anfang gezeigt.
Bevor wir noch darüber reden, was ihr jetzt tatsächlich auch so zusammen gemacht habt und welche Seminare ihr zusammen auch belegt habt, wollen wir ein bisschen Musik hören. Und du, Julie, du hast dir von Nina Simone Feeling Good gewünscht. Das ist ein Lieblingssong von dir.
Auch Lieblingssong würde ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall für mich ein Lied, was gute Laune macht und genau, steht für mich so ein bisschen für Momente, wo man nicht mehr nach einem langen Tag nicht mehr denkt, sondern einfach nur noch zur Musik mitsingt und vor sich hin tanzt.
Feeling Good von Nina Simone. Sie hören die Redaktionskonferenz und wir haben hier heute ziemlich volles Haus. Wir haben in Berlin zugeschaltet Nicole, Julie, Anne-Kathrin und Daniel. Alle sind von Projekten, die ausgezeichnet wurden mit der Hochschulperle. Hochschulperlen, das sind kleine glänzende Projekte an Universitäten, an Hochschulen, die vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft ausgezeichnet werden. Und in diesem August, im Monat August, seit heute ist First Gen ausgezeichnet mit der Hochschulperle und ins Leben gerufen ist, hat dieses Projekt das Team der zentralen Frauenbeauftragten der Humboldt-Universität Berlin. Ich habe vor der Sendung mit der Frauenbeauftragten Ursula Furich-Grubert gesprochen und ich habe sie gefragt, wie First Gen denn entstanden ist.
Ja, da gab es mehrere Mütter der Ideen. Also zum einen gibt es natürlich entsprechende Projekte bereits in den USA, die durchaus Vorbildcharakter für uns hatten. Zum anderen ist es insbesondere meiner Ansicht nach eine wichtige politische Förderung, Vielfalt an den Hochschulen zu etablieren, da Hochschulen eben nicht nur Ausbildungsorte sind, sondern auch Orte politischer Debatten. Darüber hinaus gibt es auch eine ganz persönliche Erfahrung als First-Gen-Studentin von mir, ähnliche Erfahrungen von Mitarbeiterinnen und auch von ehemaligen Kolleginnen, Wissenschaftlerinnen, die heute als Professorinnen tätig sind und selbst heute noch immer das Gefühl haben, bestimmte Spielregeln im Umgang nicht so zu beherrschen, wie sie glauben, dass es notwendig sei.
Wie haben Sie das selber gemerkt?
Ich selber habe es gemerkt, dass ich unsicher war an der Hochschule, dass ich meine Stärken, die ich eindeutig hatte, nicht, anfangs zumindest, nicht so ausgelebt habe, wie ich es hätte tun können und sollen. Ich war immer sehr schüchtern, sehr zurückhaltend. Ich habe mich nicht getraut, die Professoren anzusprechen und so weiter.
Und das führen Sie zurück darauf, dass sozusagen in Ihrer Familie da keine Vorbilder waren, die schon mal an der Uni gewesen waren?
Ich führe das darauf zurück, dass meine Mutter und mein Vater mir nicht sagen konnten, wie ich das zum Beispiel heute zu meiner Tochter ohne Probleme gesagt habe. Na, da musst du keine Sorgen haben, geh hin, sei so wie du bist und rede mit denen. Ich brauchte eine eigene persönliche Erfahrung über eine längere Zeit, um so etwas dann einfach zu tun.
Wie viele Studentinnen haben Sie bisher im Mentoring-Programm betreut?
Wir haben bisher 20 Studentinnen als Mentees betreut und dieselbe Anzahl waren als Mentorinnen unterwegs.
Mentees sind diejenigen, die betreut werden.
Die betreut werden und die Mentorinnen sind diejenigen, die betreuen. Wir haben ja immer Tandems, ne? Eine Mentorin, ein Mentee.
Mhm. Wie zeitaufwendig ist das Programm für die beiden, für die zusammen
also
ein Tandem bilden?
Für die Mentees, es gibt 5 obligatorische Veranstaltungen, dann gibt es noch 3 fakultative Veranstaltungen. Wenn ich die jetzt alle zusammenzähle, dann komme ich im Semester auf circa 3 Tage insgesamt durchgerechnet. Das ist natürlich nicht immer alles am selben Tag, sondern das ist auch verteilt über das Semester. Und für die Mentorinnen ist es ein bisschen mehr, sind es 4 Tage. Aber das muss man auch dazu sagen, sie bekommen ja Studienpunkte. Ne? Die bekommen Studienpunkte für die Tätigkeit oder für die Teilnahme an den Veranstaltungen. Das sind 2 Studienpunkte für die Mentees und 3 für die Mentorinnen. Also es ist sozusagen, sie lernen ganz viel, sie haben ganz viel davon und sie bekommen auch noch Studienpunkte.
Was sind Studienpunkte?
Ja, das sind Punkte, die die Studierenden, die Studentinnen erwerben müssen im Rahmen ihres Studiums, um einen Studienabschluss zu machen. Das ist die berufsqualifizierende Zusatzleistung. So ist die genaue Begrifflichkeit dieser Studienpunkte.
Kann man sagen, aus bestimmten Fächern kommen viele Mentees und aus anderen Fächern kommen viele Mentorinnen?
Also es kommen vor allen Dingen Mentees aus den Sozial- und Geisteswissenschaften. Wir hatten von den 20 2 aus Naturwissenschaften. Bei den Mentorinnen ist es noch viel auffälliger. Da haben wir vor allen Dingen Studentinnen aus den Sozialwissenschaften und aus der Pädagogik, da insbesondere aus dem Bereich lebenslanges Lernen. Das heißt, es ist ziemlich deutlich, dass wir vor allen Dingen die Geisteswissenschaften und vor allen Dingen die Sozialwissenschaften noch bedienen. Das hat aber an der Humboldt-Universität auch damit zu tun, denke ich, dass unsere Naturwissenschaften in Adlershof sind. Das heißt, man hätte da immer noch eine relativ lange Fahrzeit hin und zurück und die Veranstaltung in Mitte stattfinden. Und da ich selber mal Mathematik studiert habe, weiß ich, dass diese Fächer noch viel stärker oder noch viel geringer die Möglichkeit bieten, flexibel an Veranstaltungen teilzunehmen.
Wie sind denn jetzt die Erfahrungen, also oder wie die Rückmeldungen nach dem ersten Durchlauf?
Also ich darf sagen, die Erfahrungen waren überaus positiv. Wir haben das Programm auch evaluiert, haben sehr viel Lob erhalten und um es vielleicht mal plakativ zu machen, das Programm ist zunächst aus Sondermitteln des Berliner Senats anschubfinanziert worden. Und es war kurzfristig nicht klar, ob es weitergehen kann. Als ich das im Rahmen der ersten Abschlussveranstaltung mitteilte, brach wirklich ein regelrechter Sturm der Entrüstung bei den Teilnehmerinnen los. Aber nun geht's ja weiter.
Okay, und Sie haben auch die Hochschulperle des Monats August verliehen bekommen,
ja,
gerade heute.
Wir uns natürlich sehr, sehr freuen.
Es gibt ja schon einige Projekte, die Kinder aus Nicht-Akademiker-Familien unterstützen. Richtig. Warum haben Sie jetzt den Fokus auf Studentinnen?
Ja, ich denke, wir haben uns meine Langzeitstudie des BMBF zum Thema Frauen im Studium angeschaut. Und daraus geht hervor, dass es durchaus Unterschiede im Studienalltag und im Hochschulleben von Studentinnen und Studenten gibt. Zum Beispiel empfinden Studentinnen die Anonymität in einer Universität doch um einiges stärker als Studenten. Ferner wünschen sie sich weit häufiger eine Verbesserung der Studiensituation in vielen Bereichen, zum Beispiel kleinere Lehrveranstaltungen, mehr Kontakt zu den Lehrenden, mehr Praxisbezug und so weiter. Sie nehmen also insgesamt Isolation und Distanz als sehr viel problematischer wahr. Verbunden mit der Situation auch im Elternhaus, ich habe das ja vorhin von mir persönlich erzählt, auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen zu können, entsteht insbesondere dementsprechend viel Handlungsbedarf. Natürlich auch Handlungsbedarf deshalb, da die Universität sonst Gefahr läuft, dass die Studentin mit nicht akademischem Hintergrund die Uni ohne Abschluss verlassen oder eben auch mehr Zeit benötigen, um einen Studienabschluss zu erlangen. Also es ist sozusagen auch eine Win-Win-Situation aus Perspektive der Universität, wenn die Studentinnen entsprechend betreut werden.
Die Frauenbeauftragte Ursula Furich-Grubert war das. Sie hat mir erzählt über das Projekt First Gen, wie das abläuft und wie es entstanden ist. Und wir haben Studentinnen, die beim First Gen-Projekt im letzten Semester dabei waren, in Berlin zugeschaltet. Julie, Nicole und als Mentee Ann-Kathrin. Ist es euch auch, also die Frau Furich-Grubert hat ja angesprochen, dass Anonymität so ein Problem ist, mit dem man erstmal konfrontiert ist, wahrscheinlich gerade auch in so einer großen Stadt wie Berlin und an so großen Universitäten, die verteilt sind über die Stadt. Ist euch das auch so gegangen?
Naja, also ich habe vorher zwei Semester in Gießen studiert, was ja eine wesentlich kleinere Stadt ist als Berlin. Und habe da schon, also im Vergleich zu Gießen, zu der Universität dort, klar gemerkt, dass in Berlin, zumal die Universität direkt in Mitte ist, schon wesentlich anonymer ist. Ne? Also in dem Moment, wo man quasi aus dem Seminar rausgeht, aus der Vorlesung rausgeht und die Straße betritt, verteilen sich alle Studenten in alle Himmelsrichtungen. Und das ist schon anonymer als in einer Kleinstadt, na klar.
Ja.
Also meine Erfahrungen waren nicht ganz so gravierend vielleicht, was auch daran liegen könnte, dass ich aus der Nähe bzw. aus Berlin komme und dementsprechend natürlich hier auch Freunde und Familie habe und das dadurch ausgeglichen wird und aufgefangen wird. Aber natürlich gibt es einen klaren Unterschied zur Schule, wo man jeden kennt. Das muss ich an der Universität auch erst aufbauen und die Erfahrung habe ich gemacht.
Ja, bei mir war es lustigerweise genau andersrum. Ich habe ja vorher an einer anderen Universität, also in Frankfurt-Oder, studiert, eine sehr kleine Universität, und habe das kulturwissenschaftliche Studium dort aber als deutlich anonymer wahrgenommen als mein Master in der europäischen Ethnologie, der ein sehr kleines Institut ist und deswegen ist sozusagen dort viel schneller möglich, alle Studentinnen eines Jahrgangs kennenzulernen. Also es hat nicht unbedingt immer was mit der Stadt zu tun.
Mhm. Wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, was ihr in dem First-Gen-Projekt konkret gemacht habt. Also ihr habt euch gefunden, als Tandems wart ihr dann als Mentee und Mentorin zusammen. Und wie ging es dann weiter, als ihr euch sozusagen gebildet hattet als Paare?
Ja, also wir haben uns dann in relativ regelmäßigen Abständen getroffen. Das war auch sehr individuell, wie das abgelaufen ist. Und bei uns war es so, dass wir sehr viel uns unterhalten haben, uns ausgetauscht haben. Ich natürlich wissen wollte, was Julie aus ihrem Kulturwissenschaftsstudium gemacht hat, wie sie das empfunden hat, was sie daran gut fand, was nicht und was ich vielleicht auch finde jetzt. Und sie hat mir, ja, wir haben auch ein bisschen über Methoden gesprochen. Sie hat mir das ein oder andere Programm gezeigt, was sie verwendet hat. Und aber für mich war es halt besonders interessant zu hören, wie es ihr während des Studiums ging, wie sie die Themen fand und was sie jetzt danach macht.
Mhm.
Ja.
Ich frage mich gerade, also das sind ja tatsächlich so Probleme, die ihr schildert, die doch so ein bisschen so sind, dass auch alle Studienanfänger und Anfängerinnen sie haben. Also ich erinnere mich auch an meinen Studienbeginn. Da war es glücklicherweise so, dass an meiner Hochschule, das war Universität Osnabrück, da hatten die Höhersemester auch gleich dafür gesorgt, dass irgendwie quasi jeder zu so einer Gruppe von einem Mentoren gehörte und fühlte mich dann auch ganz wohl und aufgehoben. Aber sozusagen dieses etwas Unsichere und nicht wissen, was auf einen zukommt, das ist ja schon was quasi eigentlich erstmal jeden Erstsemester begegnet. Was würdet ihr denn sagen, was sozusagen noch dazukommt, wenn man aus einer nicht-akademischen Familie herkommt?
Da fällt mir spontan ein Beispiel ein, eine Frage, die meine Mentee mir mal gestellt hat. Und das war die Frage, was eigentlich meiner Meinung nach der Unterschied zwischen Schule und Universität ist. Und das hat sie an dem Beispiel festgemacht, dass sie in einer Seminarsitzung anderer Meinung war als der Professor und sich nicht getraut hat, diese zu äußern. Und mich auch gefragt hat, wie macht man das denn? Also darf man das einfach sagen? Wenn ja, wie? Also muss ich dann so nach dem Motto mit Sanktionen rechnen? Und ich glaube, das hat tatsächlich widergespiegelt, wie viel Unsicherheit da auch so ein bisschen mit im Raum steht. Und ich glaube, das war dann auch meine Aufgabe oder unsere Aufgabe, solche Situationen abzufedern und zu bestärken und zu sagen, nee, also Universität ist der Raum, wo du genau das machen sollst, ja, also wo du dich ausprobieren sollst und wo auch konträre Positionen durchaus sein dürfen und sollen. Also
das heißt, dass man auch so ein bisschen die Ehrfurcht vor den
Professoren
verliert.
Ja, was heißt verliert? Also einfach so ein bisschen mutiger daran zu gehen. Und ich denke, dass man in diesem Mentorenprogramm so ein bisschen Raum dafür hat, eben diese Ängste auch zu verbalisieren und sich auch auszuprobieren. Ne? Also ich denke, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, um letzten Endes, ich glaube, dass oftmals Studentinnen aus nicht-akademischen Familien ein bisschen dazu tendieren, Universität, Professoren so ein bisschen auf so ein Treppchen zu heben und wie gesagt, wie du eben schon meintest, mit so einer gewissen Ehrfurcht zu begegnen. Wie gesagt, dass man sich vielleicht auch nicht traut, Professoren anzusprechen. Wenn ja, wie mache ich das? Zu welchem Zeitpunkt? Und man bei anderen oftmals so eine Sicherheit meint festzustellen, die man selbst irgendwie nicht mitbringt. Also dass wir da auch die Aufgabe übernommen haben, eben da den Rücken zu stärken und zu ermutigen.
Mhm. Und wie wäre das? Also was hast du geraten, wie man sozusagen Professoren anspricht? Oder in welchen Momenten?
Also ganz konkret, also ich habe eher Generelles gesagt, dass es vollkommen in Ordnung ist und dass sie sich überlegen soll, was genau sie fragen möchte beispielsweise. Und dann entweder sich erstmal informiert, wann Sprechstunde ist, wenn sie in Ruhe mit dem Prof sprechen möchte. Oder direkt nach der Vorlesung abzufangen oder ähnliches, also.
Geht es dabei eigentlich auch um sowas wie finanzielle Schwierigkeiten? Weil ganz oft ist das ja auch einfach schwieriger, man kann das nicht so generalisierend sagen, dass Eltern, die keinen Hochschulabschluss haben, weniger Geld verdienen und deswegen ihre Kinder weniger fördern können. Trotzdem ist es ja ganz oft auch eine Überlegung oder ganz oft geht es ja auch darum, dass zum Beispiel Kinder von Nicht-Akademikerfamilien aus Nicht-Akademikerfamilien neben dem Studium jobben müssen. Helft ihr auch in solchen Situationen oder unterstützt ihr das, beratet ihr dort?
Na, ich denke, dass da schon ein ziemlich vehementer Erfahrungsaustausch einfach stattgefunden hat, dass man sich gegenseitig ein bisschen darüber informiert hat, okay, wo gibt es gerade freie Stellen? Also insbesondere finde ich die Infos über die Hiwi-Jobs, ja, wobei ich im ersten Semester ehrlich gesagt gar nicht wusste, was heißt denn Hiwi überhaupt, ja. Und das sind so Sachen, denke ich, da ging es vor allem auch in Informationsvermittlung, ja, also einfach darüber zu wissen,
Okay, kurze Zwischen. Ja. nicht irritiert sein. Hier im Deutschlandradio in Köln gibt es gerade einen Lautsprechertest und wir hatten die Studiotür auf. Jetzt haben wir sie zugemacht, sie ist schalldicht und deswegen müssen wir jetzt nicht aufgefordert werden, den Raum zu verlassen, weil es brennt. Nein, es brennt nicht, wir machen ganz normal die Sendung und alles ist prima. Okay, aber bitte weiter im Text.
Wo war ich denn stehen geblieben? Bei Informationsvermittlung.
Genau.
Ja, also ich denke, also wir haben ja auch über das Moodle-System, das ist sozusagen eine computerbasierte so im Netzwerk, eine Plattform, wo wir uns dann austauschen. Sowas ähnliches wie Facebook, sage ich mal, nur halt uni-intern. Und da auch ganz oft, wenn ich mich erinnere, Jobausschreibungen hin und her gegangen sind und da einfach so ein bisschen ein soziales Netzwerk auch entstanden ist.
So ganz konkret frage ich mich am Anfang von einem Studium, da sind es ja vor allen Dingen ganz oft auch Begriffe, die schwierig sind. Vielleicht können wir mal versuchen, solche Begriffe aufzuzählen. Also mir sind zum Beispiel, mir waren ganz oft die SWS, die Semesterwochenstunden, waren mir sehr ein sehr großes Rätsel. Was anderes.
Aber das mit dem CT und ST, das hatten wir auch schon angesprochen.
CT
ne?
und Zum ST. Cum
tempore, sine tempore.
Genau.
Entweder eine Viertelstunde nach voll oder um voll.
Ja. Oder auch das sowas wie die Semesterferien an und für sich. Also ich glaube, ich habe die ersten drei Semesterferien einfach nur frei gemacht, weil ich irgendwie dachte.
Vorlesungsfreie Zeit.
Sei frei. Ja. Sind das auch solche Fragen, die auf euch zukommen oder?
Ja, aber das ist ja, denke ich, an Begriffen uni-intern überschaubar. Irgendwann hört es halt auch auf, also dass man also mit Begriffen oder Abkürzungen. Ich würde eher sagen, dass es sich oftmals vielleicht auch wiedergespiegelt hat in Lehrveranstaltungen selbst, dass es vielleicht gewisse sprachliche Codes auch einfach gibt oder ein gewisses Fachvokabular, was eventuell Akademikerkinder in Anführungsstrichen eher mitbringen als, wie gesagt, nicht akademische
Studenten. Was denn zum Beispiel?
Fällt dir was ein? Das
ist schwierig, aber trotzdem.
Also bei mir gab es immer ein Wort Dichotomie.
Zum Beispiel, ja.
Sehr schönes Wort in der Kulturwissenschaft, wird lieben die Dozenten. Und das sind aber auch Sachen, die muss man über die Zeit einfach rausfinden. Und ich habe dann irgendwann Listen gemacht und habe die dann mal alle gegoogelt. Und dann versucht man sich das zu merken.
Und letzten Endes hört es ja auch nicht auf, ne? Also kommen ja immer wieder Wörter dazu. Klar.
Wir hören noch ein bisschen Musik. Und zwar ein Wunsch von Nicole von Me and My Drummer, You Are a Runner. Hattest du auch manchmal das Gefühl am Anfang vom Studium, du wolltest wegrennen?
Ja, gelegentlich, aber nur gelegentlich.
Okay, You Are a Runner. Redaktionskonferenz bei dir Radio Wissen und wir jonglieren hier mit schönen Perlen, mit Hochschulperlen nämlich. Wir haben gerade schon sehr viel über die Hochschulperle des Monats August, die aktuelle, gesprochen. Ein Projekt, in dem studentische Mentorinnen Studienanfängerinnen unterstützen und betreuen. Wir haben aber auch noch Daniel Menzel in Berlin sitzen und zwar von der Hochschulperle des Jahres 2011. Daniel, ihr habt Rock Your Life sozusagen auch als Mentorenprojekt am Laufen. Wie ist es bei euch?
Ja, bei uns läuft es halt eine Ebene tiefer sozusagen ab. Wir fangen an und nehmen Studenten als Coaches, die ihrerseits jeweils einen Schüler bzw. eine Schülerin in Hauptschulen begleiten. Und das auch deutschlandweit, also nicht nur hier in Berlin. Wir sind mittlerweile an 25 Standorten in Deutschland. Komplett verteilt an fast allen Universitätsstandorten. Und und da ist halt ein Student, der halt ein Schüler bzw. eine Studentin, die eine Schülerin über die letzten beiden Jahre der Schulzeit begleitet. In Fragen, was möchte ich nach der Schule machen, wohin geht es für mich, Lebensweg finden, Potenziale entdecken, Bretter vorm Kopf wegnehmen. Da sind ganz, ganz viele Fragen, die dann über die zwei Jahre geklärt werden.
Wie läuft da die Findung, die Paarfindung?
Ich musste eben ein wenig lachen, weil ich doch festgestellt habe, wie viele Parallelen es zwischen First Gen und Rock Your Life gibt. Auch wir starten so, dass wir sagen, wenn einmal jemand ein Student bei uns ist oder beziehungsweise ein Coach bei uns wird, dann füllt er auch einen Bogen aus, der ähnlich wie bei First Gen sich um Interessen dreht. Also was mache ich nachher? Fußball spielen, Yoga, Reiten, was auch immer. Und die Schüler erhalten einen identischen Bogen. Und anhand dessen gehen wir her in die Schulen und machen kleinere Vorgruppen. Und dann machen wir auch ein ähnliches wie bei First Gen, so ein Speed-Dating, sage ich mal, wo sich halt Schüler und Student kennenlernen. Und am Schluss sucht der Schüler bei uns dann den Studenten aus und sagt, hör mal, mit dem und dem Schüler, mit dem Studenten könnte ich es mir vorstellen, das Ganze über die nächsten 2 Jahre letztlich zu machen. Wobei man auch da sagen muss, das ist jetzt das Berliner Prozedere. Da hat jeder Standort so ein ganz kleines bisschen seine eigenen Ideen, was man macht.
Wenn ich jetzt an einer Universität sagen würde, hier, da gibt es noch kein Rock Your Life, dann könnte ich das einfach gründen oder wie würde ich das machen?
Wenn man Interesse daran hat, dann sollte man sich erstmal erkundigen über Rock Your Life auf unserer Homepage und dann kann man sich ganz schnell auch bei den Geschäftsführern melden. Wir haben in Friedrichshafen, wo Rock Your Life ursprünglich deutschlandweit herkommt, eine zentrale GmbH und sich dann bei denen melden und dann kommt man da in Prozedere und einen Verein zu gründen. Wir sind ja jetzt an den einzelnen Standorten Vereine, das geht ja auch nicht alleine, sondern da brauche ich ja auch eine gewisse Zahl von Leuten. Und dann kommt man da in Prozedere rein, wo sich auch im Prinzip man in Rücksprache mit der GmbH klärt, will ich das wirklich, weiß ich, was ich mir da antue, einen Verein zu starten, etwas, was für lange Zeit gedacht ist, wo ich auch eine Verantwortung für habe. Und wenn man sich dann dazu entschließt, dann geht das manchmal relativ schnell und schon ist ein neuer Standort entstanden.
Ihr seid auch Hochschulperle 2011 mit Rock Your Life geworden. Was bedeutet das eigentlich? Werdet ihr dann auch finanziell gefördert von den Geld geben vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft?
Da muss ich leider bei dieser Frage passen, das kann ich selber gar nicht sagen. Wir in Berlin werden auf jeden Fall nicht gefördert und ich glaube auch nicht, dass die deutschlandweit die GmbH gefördert wird. Das kann ich aber wie gesagt nicht sagen.
Es gibt ein Preisgeld, soweit ich informiert bin, was dann verliehen wird, weil die Verleihung ist ja jetzt tatsächlich auch erst im August, so wo ihr nochmal offiziell geehrt werdet als Hochschulperle des Jahres 2011. Und ja, was ich sehr interessant finde, dass quasi diese Auszeichnung Hochschulperle des Jahres, die wird ja per Online-Voting ausgewählt. Das heißt, jeder kann tatsächlich an dieser Wahl teilnehmen und dann bestimmen, wer die Hochschulperle wird. Was ja auch dafür spricht, dass man in gewisser Weise ein bisschen bekannt sein muss, um auch diesen Titel zu gewinnen. Habt ihr da euch vorher ordentlich ins Zeug gelegt?
Ja, natürlich haben wir uns ins Zeug gelegt. Wir haben natürlich den Vorteil dadurch, dass wir deutschlandweit aktiv sind, dass wir einige 100 mittlerweile sind, die bei Rock Your Life in der einen oder anderen Variante dabei sind. Ich glaube, wir sind alleine bei 600 Coaching-Paaren, wenn nicht so, sogar noch mehr deutschlandweit. Und mittlerweile wahrscheinlich fast 1000 Leute, die Rock Your Life insgesamt dabei sind. Es hat natürlich einen Vorteil, aber nichtsdestotrotz muss auch so eine Aktion erstmal an alle dann weitergegeben werden, damit überhaupt alle auf die Idee kommen, sich da zu beteiligen und damit zu voten.
Was ist denn eigentlich das Ziel von Rock Your Life? Also du hast gesagt, ihr begleitet Hauptschüler die letzten 2 Jahre in ihrem Schuljahr. Ist es das Ziel, diejenigen in einen Ausbildungsplatz zu bekommen oder dass die überhaupt eine Idee entwickeln, was sie eigentlich mal machen wollen mit ihrem Leben, mit ihrem Berufsleben? Was ist so das Ziel, was so hinter dem steckt?
Also auf jeden Fall eher Zweiteres. Es ist das Ziel, dass der Schüler selber seinen Lebensweg bestimmt. Daher kommt ja auch der Name, nach dem Motto, nimm dein Leben in die Hand. Du bist derjenige, der bestimmt, was du tun willst. Es ist kein anderer, es ist kein Lehrer. Es sind im Prinzip auch nicht deine Eltern, sondern du bist derjenige deines Glückes Schmied. Und da dann halt einfach zu begleiten und zu sagen, okay, was möchtest du eigentlich machen? Und natürlich ist es häufig auch sehr, sehr, sehr elementar dabei auch, dass es um die Ausbildung geht oder bei einigen Schülern auch, dass sie gar nicht in eine Ausbildung wollen, sondern halt an ein Gymnasium wollen oder an OSZ wollen und dort dann halt ihr Abitur machen wollen und dann studieren wollen. Das gibt es auch nicht selten dabei, dass man sagt, okay, pass mal auf, du bist jetzt im Moment an der Hauptschule und wir finden jetzt gemeinsam den Weg für dich. Wie kommst du von dem Punkt hier bis dann wirklich, dass du studierst oder eine Ausbildung machst oder ja, was auch immer das ist, was dich interessiert.
Kann man da schon ein Fazit ziehen oder könntest du in deinem persönlichen Fall ein Fazit ziehen?
In meinem persönlichen Fall kann ich ein Fazit ziehen. Ich habe selber über 2 Jahre lang einen Schüler begleitet. Und ich glaube persönlich, wir können durch die Beziehung, Coaching-Beziehung natürlich nicht der ganzen Klasse helfen, sondern immer nur den Schülern, die freiwillig daran teilnehmen, was ein ganz wichtiger Punkt bei uns ist. Aber die Leute, die teilnehmen, die profitieren ungemein davon, dass sie einfach jemanden haben, der einfach mit dabei ist, der sie begleitet, der ihnen einfach auch manchmal einfach nur zuhört, der mit ihnen, der ein Experte für sie ist, der auch einfach sagt, okay, pass mal auf, du möchtest, sagen wir mal, Jura studieren, dann gucken wir jetzt mal gemeinsam, wo kriegen wir Quellen dazu, was du bis dahin geleistet haben musst. Du möchtest eine Ausbildung als Sanitärinstallateur oder Sanitärinstallateurin machen. Wir gucken, wie wir dich da am besten reinbekommen und dieses Begleiten, das hilft schon ganz, ganz vielen Schülern. Und wir sind in Berlin noch zu jung, als dass man das wirklich evaluieren könnte. Deutschlandweit wird das, glaube ich, gerade angegangen. Also wirklich mal einfach gesamt zu gucken, wie viel Prozent der Schüler bekommen mehr einen Ausbildungsplatz oder ähnliches. Aber auf jeden Fall rein vom Gefühl her ist es auf jeden Fall eine sehr große Hilfe.
Und hat zum Beispiel der Hauptschüler, den du jetzt oder die Hauptschülerin, die du begleitet hast, jetzt einen Ausbildungsplatz bekommen? Oder ich weiß ja nicht, was da jetzt
das ist. Mein Schüler hat seinen Ausbildungsplatz bekommen und den hat er sogar vor Ende seiner Schulzeit schon sicher gehabt. Mhm. Was einfach daran lag, dass mein Schüler kein Mensch war, der großartig Lust hatte, im Unterricht zu sitzen oder da groß zu partizipieren, sondern halt einfach jemand, der gerne manuell gearbeitet hat. Und dann irgendwann in Praktikum gekommen ist und das bei einem Handwerksunternehmen gemacht hat und einfach dort so brilliert hat, dass der Meister gesagt hat, hör mal, ich finde dich so klasse, ich nehme dich aus nach der Schulzeit sofort zum Auszubildenden. Und das ist natürlich extrem klasse, weil es auch letztlich, er ist mit glänzenden Augen rausgekommen und hat gesagt, ja, da, genau das ist das, was ich wollte. Obwohl er eigentlich vorher ein ganz anderes Ziel hatte. Mhm.
Wow. Wird man denn da richtig drauf vorbereitet? Also weil das ist ja auch nicht einfach. Also sozusagen, ich stelle mir das jetzt gerade vor, als Studi dann selber jemand anders so Hilfen zu geben, in welche Richtung sein Leben verlaufen könnte. Habt ihr da besondere Fortbildungen vorher gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Also wir schmeißen keinen Studenten einfach so ins Wasser und sagen so, jetzt kümmere dich mal um 15-, 16-Jährigen und sieh zu, wie du das machst. Wir haben ein sehr ausgefeiltes Qualifizierungssystem. Das fängt an mit einem Seminar, bevor man überhaupt anfängt zu coachen, wo es darum geht, was mache ich als Coach eigentlich? Und auch ganz viele kleine elementare kommunikative Maßnahmen. Und das Ganze geht dann halt auch weiter. Über die gesamten 2 Jahre wird man insgesamt 4 Seminaren begleitet. Wir haben einen ständigen Kontakt, die Leute zum Organisationsteam, was dahinter steht. Und wir haben auch professionelle Supervisoren an den Standorten. Das sind halt zum Beispiel in Berlin Leute, die seit 20 Jahren in dem Bereich arbeiten und einfach viel mehr Erfahrung haben, falls es mal irgendwann wirklich schief geht und den Studenten dann unterstützen können und ihm helfen können, immer mach doch mal das oder geh doch mal in den Weg oder.
Und es scheint dann ja auch Erfolg zu haben, wie man sieht. Wir sprechen in der Redaktionskonferenz über Hochschulperlen. Das ist eine Auszeichnung, die der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft vergibt. Jedes Jahr wird eine Hochschulperle des Jahres gewählt. Jeden Monat wird aber auch eine verliehen. Und wir haben jetzt 2 Projekte vorgestellt, die sich vor allem mit Mentoring, also mit der Betreuung von Studenten durch andere Studierende beschäftigen. Es ist aber nicht das Einzige, was Hochschulperlen auszeichnet. Es gibt auch noch viele andere, darüber werden wir gleich noch ein bisschen was hören. Aber vorher wollen wir noch Musik hören, und zwar Musik, die Daniel, du dir gewünscht hast, von Metallica, Mama Said. Am 1.8.2012 um 19.03 Uhr, die richtige Zeit für unsere No-News-Talk mit Stefanie Gebert. Was haben wir denn heute nicht verbreitet?
Ich kann noch mal kurz erzählen, weil ich die Meldung gerade noch von der Kollegin wieder gehört habe. Da gibt es jetzt eine Weiterentwicklung, die gab es ganz lange am Tag nicht. Olympia hat uns heute sehr beschäftigt, und zwar dieser Skandal bei den Frauen Badminton, die Badminton spielen, weil da die chinesische Gruppierung, Indonesien und Südkorea halt angeblich taktisch versucht haben zu verlieren, um irgendwie zu klären, gegen wen sie dann später spielen müssen im Laufe des Turniers. Und da war ganz lange unklar, die sind zwar qualifiziert, das war klar, und zwar vom Badminton-Weltverband, aber das Olympische Komitee hatte sich ewig nicht ausgemehrt, und wir wussten jetzt nicht, was heißt denn das jetzt? Also die gehören ja eigentlich zu diesem Weltverband, und wenn die sperren, dann dürften die ja eigentlich nicht weiterspielen, aber Olympisches Komitee hat sich nicht so richtig geäußert. Und jetzt ist halt die Entwicklung, habe ich gerade gehört von der Kollegin, dass sie tatsächlich draußen sind. Die haben wohl Widerspruch eingelegt, zumindest die Indonesier und die Südkoreaner, aber jetzt ohne sie weitergespielt wird. Das heißt, die sind raus. Mhm. Wer nicht ordentlich spielt, ist raus. Ich finde das eigentlich eine gute Entscheidung.
In der Tat.
Was uns auch die ganze Zeit immer wieder beschäftigt und auch heute wieder so war, ist natürlich Syrien, wo es unterschiedlichste Entwicklungen gibt. Heute gab es die Meldung darüber, dass Assad auch Kampfhubschrauber einsetzt gegen die Rebellen in Aleppo. Aleppo ist ja momentan der Punkt, wo wir alle hingucken. Es gab aber auch verschiedene Meldungen, was Assad wieder von sich gegeben hat. Also der von internen Agenten spricht, die Stabilität seines Landes untergraben, oder von einer heldenhaften Schlacht seiner Leute spricht. Eine entscheidende Schlacht würde jetzt in Aleppo. Das sind so Sachen, das ist natürlich eindeutig Propaganda. Und wenn er sich nicht jetzt äußert und sagt, er zieht sich zurück und ist weg, dann ist das nichts, was wir vermelden, sondern wir gucken da tatsächlich auf die Tatsachen, wenn man denn sagen kann, was Tatsache ist. Das ist ja auch gerade bei Syrien enorm schwierig in diesen Tagen, ne? Weil keiner unabhängig vor Ort ist oder kaum und man das unabhängig irgendwie tatsächlich bewerten kann, wer da welche Front jetzt wieder gewonnen hat in irgendeinem Stadtteil.
Ich wollte gerade fragen, was sind denn eigentlich die Quellen für solche Assad-Zitate? Also wie wird das verbreitet?
Ja, also das ist jetzt, das sind unterschiedliche deutsche Quellen, die das natürlich übersetzt haben. Die hatten das nach Angaben der Nachrichtenagentur SANA, das ist die Nachrichtenagentur vor Ort, die wird staatlich gelenkt. Von daher ist das, was da ist, muss man dann auch immer wissen, ne? Mhm. Was von dieser Agentur kommt. Da gibt es ja unterschiedliche, auch iranische Agenturen oder ähnliche staatliche, wo man dann vorsichtig sein muss, was man da vermeldet oder nicht. Ja, also da versuchen wir ein einigermaßen vernünftige und seriöse Nachrichten in Syrien. Aber ich finde das schwierig. Wir haben uns auch schon häufiger auch mal ausgetauscht, was kann man nehmen, was nicht. Gerade bei Syrien, ne? Wenn du niemanden hast, der das als Korrespondent bestätigen kann, wie das gerade in Aleppo im Stadtteil so und so aussieht. Ne? Das ist echt schwierig. Weil ich gerade Iran gesagt hatte und Iran ist natürlich so ein Feld, wo es wegen der Atombombe der möglichen immer wieder Entwicklungen gibt. Aber es gibt Entwicklungen, die wiederholen sich und wiederholen sich und wiederholen sich. Dazu gehört unter anderem, dass die USA, heute war es Verteidigungsminister Leon Panetta, Israel zusichern, USA würde an Israels Seite stehen, sollte der Iran eine Atombombe und so. Das ist jetzt das, was als Wort quasi, das kommt ja rein, wir kriegen zig Meldungen rein, ne, Agenturen. Und dann, wenn hier steht, hat Israel erneut versichert, dann ist dieses erneut ein Alarmwort und das heißt, kann weg.
Was gibt's denn noch für Alarmwörter für Nachrichten, Redakteurinnen und Redakteure?
Weil möglicherweise sollte man schon mal vorsichtig sein, wenn das schon in der Überschrift auftaucht, dann ist das eher was, wo nur vage irgendwas besteht, das würde mir jetzt einfallen.
Oder blieb zunächst unklar.
Blieb zunächst unklar, genau, das ist auch schön. Ja, und was hatten wir noch? Es sind so, weiß ich jetzt. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber blieb zunächst unklar, ist auch so was Schönes. Das hier ist zum Beispiel auch unklar. Das war eine Wissensmeldung. Wir haben ja noch heute, das waren ja alles so Weltmeldungen, die in unserem Welt stattgefunden haben. Wir haben ja immer Viertel nach und Viertel vor auch die Wissensmeldung. Und eine beliebte Wissensmeldung oder Kategorie ist das Thema Diäten. Haben wir beide uns auch schon häufiger mal an dieser Stelle drüber unterhalten. Und heute erreichte uns die Meldung, Achtung, wer abnehmen will, muss durchhalten. Nein. Ja, ist so. Und da haben dann tatsächlich Forscher analysiert, was die Zahl hat uns dann interessiert. Also sie haben Leute begleitet, die versuchten haben, Diäten zu machen. 43% haben innerhalb der ersten 6 Monate abgebrochen. Die Zahl ist ja interessant. Leider wird in dieser Studie nicht irgendwie analysiert, warum die denn abgebrochen haben. Also das wäre ja dann interessant, ne? Nur so eine Zahl. Ist jetzt nicht viel. Und die große Neuigkeit, wer abnehmen will, muss durchhalten. Naja, ist rausgeflogen.
Das war's?
Das war's.
Stefanie Gebert aus der Nachrichtenredaktion, unser Gatekeeper in Sachen Nachrichten, könnte ich mal so sagen.
Auch gerne.
So heißt auch das Lied Gatekeeper von Feist. Volles Haus in der Redaktionskonferenz hier bei uns bei D-Radio Wissen. Im Kölner Studio sitzen Daniel Stender aus der Online-Redaktion, Stefanie Gebert aus der Nachrichtenredaktion, ich bin Verena von Keitz. Und zugeschaltet aus Berlin sind uns Nicole Evers, Julie Mewes, Anne-Kathrin Uthke und Daniel Menzel. Sie alle haben mit Projekten zu tun, mit Hochschulprojekten, die mit der Hochschulperle ausgezeichnet worden sind. Und wir widmen uns jetzt der Perle unseres Programms bei D-Radio Wissen, nämlich dem täglichen Aerobic, unserem Radiorätsel. Daniel, du kannst mal eben die Spielregeln erläutern für unser heutiges.
Ja, also unser heutiges Radiorätsel Aerobic kommt aus der Kategorie der Wimmeltöne. Das sind sehr viele verschiedene kleine Ausschnitte. Es hat das Motto nachgetreten und die Spielregeln gehen wie folgt. Sie hören 5 Ausschnitte aus Fußballspielen. 4 von ihnen haben bei der letzten EM in Polen stattgefunden. Eines davon ist allerdings aus einer ganz anderen Meisterschaft. Welches ist das falsche Spiel und um welches handelt es sich dabei genau?
Schweinsteiger, Torhüter an 20 Meter, passt nach innen, Möglichkeit, Gomez, Tor! Tor! Traupe, Schweinsteiger, Gomez nimmt den Ball an, dreht sich und hämmert ihn zum 1:0 in die Maschen.
Die Chance von Arbeloa hat das ja angedeutet. Jetzt vielleicht mal Cristiano Ronaldo mit seiner ersten Szene. Bislang ist er hier noch nicht in der Lage gewesen, auf sich aufmerksam zu machen. Kommt über die linke Seite. Ball nach innen. Casillas ist da. Gerade noch rechtzeitig, denn sonst wäre es die Kopfballchance gewesen für Nani. Aber rechtzeitig Iker Casillas mit all seiner Souveränität.
Und ein Mann mit 1,70 macht ein Kopfballtor, David Silva, aber was da Cesc Fabregas rechts gezeigt hat gegen Chiellini, das war super klasse, tanzt da den Außenverteidiger aus und dann chippt er den Ball, aber so schön.
Eckball, Standardsituation, schnell ausgeführt, flach, diagonal zu Philipp Lahm, der legt auf wieder auf Arjen Robben, dann kommt der Ball rein, erstmal Kopfballabwehr von Cahill, raus aus dem 16er, vor die Füße wieder von Philipp Lahm. Der nimmt in der Zentrale Anatoli Timoschuk mit, der aufgerückt ist.
Bastian Schweinsteiger, wieder aufgestanden mit einem überragenden Spiel und jetzt gibt er schon wieder auf Gomez, der auf Özil löst am Strafraum, steckt durch, auf der linken Seite, Podolski flankt herein, Kopfball, Tor, nein, von Müller, der scheitert aus 3 Metern an Stefan Andersen, den muss er reinmachen.
Unser Aerobic heute für Fußballfreunde. Ich frage mal nach Berlin. Habt ihr das identifizieren können, was das für Szenen waren?
Nein.
Ein klares Nein.
Ein klares Nein. Hier in der Runde, ich frage auch mal.
Also die ersten
Lena,
beiden.
Steffen?
Siehst du mein Fragezeichen? Sehe ich nicht.
Ich habe ganz viel Fußball geguckt dieses Jahr, aber ich...
Ja. Also für mich,
echt schwer.
Ich habe jetzt den Lösungszettel vor mir, aber es war sehr, sehr schwierig. Wir haben, nur um es zu erklären, Ausschnitte aus den Spielen gehört. Holland gegen Deutschland, Spanien gegen Portugal, Spanien gegen Italien, Deutschland gegen Dänemark. Und die Lösung unseres Rätsels, nämlich das Spiel, was nicht hier hineingehört, das war das Champions League-Finale FC Chelsea gegen FC Bayern.
Ah,
ist doch klar,
ja,
oder?
Also ja, da war ich in Frankreich.
Also Klammer auch ganz anders.
Ja, ja, also das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Einige Menschen haben das gewusst und ich würde dich, Verena, jetzt gerne bitten, hier jemanden zu ziehen.
Okay.
Ganz analog.
Vielleicht sagt einer von euch in Berlin Stopp. Dann ziehe ich nämlich
also,
in den
wir fangen jetzt an. Also.
Stopp. Ah, den haben wir hier. Bayern, FC Bayern München gegen Chelsea, Champions League Finale 19.05.2012.
Ganz
mit
genau.
Freundlichen Grüßen, Holger Hartmann.
Herzlichen Glückwunsch.
Gratuliere.
Es gibt ein D-Radio-Wissen-T-Shirt, das schicken wir dann zu. Manchmal kann das etwas dauern, aber...
Genau, die Größe ist auch schon richtig angegeben, also da kommt das Richtige an. Wir sprechen über Hochschulperlen bei D-Radio-Wissen und wir haben uns ja schon mit der Hochschulperle First Gen beschäftigt und auch mit Rock Your Life. Es gibt aber auch noch jede Menge andere Hochschulperlen in anderen Bereichen. Und was das für welche sind, das hören wir jetzt mal.
Die Hochschulperle im März ging an die Pädagogische Hochschule Freiburg. Sie bietet ihren Studierenden an, Seminar- und Abschlussarbeiten vor der Abgabe freiwillig und anonym mit einer Plagiatserkennungssoftware prüfen zu lassen.
Medizinstudenten der Uni Witten-Herdecke betreuen eine Ambulanz für Menschen am Existenzminimum. Zweimal wöchentlich erhalten Obdachlose und Menschen ohne Krankenversicherung eine kostenlose Gesundheitsversorgung. Luthers Waschsalon.
Die Universität Bielefeld bietet ihren Studierenden einen besonderen Service in der Bibliothek. Eine der weltweit größten Suchmaschinen ermöglicht den Zugang zu frei im Netz verfügbaren wissenschaftlichen Dokumenten.
Die Hochschulperle im April wurde der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz verliehen. Dort veröffentlichen Doktoranden der Graduiertenschule Material Science ergebnislose Forschungsarbeiten im Journal of Unsolved Questions.
Verschiedene Projekte von Hochschulen, die mit der Hochschulperle des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft ausgezeichnet worden sind. Und meine Frage an euch in Berlin wäre, haben euch viele Leute darauf angesprochen, dass ihr jetzt sozusagen diese Auszeichnung bekommen habt?
Bis jetzt noch nicht, würde ich sagen, weil das war für uns selbst auch noch neu. Also ich habe das erst durch einen Anruf von Veronika Springmann überhaupt erfahren.
Die Koordinatorin von
Genau, eine der Koordinatoren. Von daher denke ich, dass das jetzt erst so publik gemacht wird.
Und wie war das bei dir, Daniel, bei Rock Your Life?
Also ich bin gerade am Überlegen. Viele waren es auf gar keinen Fall. Aber ich meine, dass zumindest ein, zwei Leute gesagt haben, hör mal, davon habe ich gehört, das habe ich gesehen. Wir haben es natürlich auch auf unserer Seite publik gemacht. Aber viele waren es definitiv noch nicht.
Ich habe mich vor der Sendung unterhalten mit Ulrike Findeklee. Sie ist diejenige, die die Hochschulperlen-Auszeichnung koordiniert. Und ich habe sie gefragt, wie man eigentlich diese kleinen, feinen Perlen findet.
Die Hochschulperlen, die wir auszeichnen, sind letztlich kleine Projekte, die in der Hochschule entstanden sind. Kleine, aber feine Hochschulprojekte, die Anlehnung eben an die Hochschulperle, die tolle Ideen umsetzen mit einfachen Mitteln, ganz pragmatisch, oft aber eben nicht große Beachtung finden. Und wir finden, dass diese Ideen einfach einer breiteren Öffentlichkeit auch vorgestellt werden sollten, als Beispiele dienen sollten.
Sie sagen, dass es kleinere Projekte sind. Wie werden Sie denn überhaupt darauf aufmerksam?
Unterschiedlich. Zum Teil, weil wir natürlich auf dem Gebiet unterwegs sind und uns eben Hochschulprojekte über den Weg laufen. Zum großen Teil ist es inzwischen aber auch so, dass wir Bewerbungen kriegen oder auch Vorschläge. Also jeder kann bei uns ein Projekt, das er kennengelernt hat und toll findet, vorschlagen, ganz unkompliziert per E-Mail oder eben auch sein eigenes Projekt bewerben. Und mittlerweile haben wir so 4 bis 5 Bewerbungen pro Monat ungefähr, die wir tatsächlich in unsere Auswahl dann aufnehmen können.
Wonach halten Sie denn Ausschau, wenn Sie sozusagen überlegen, welche Hochschulperle jetzt als nächstes gekürt werden könnte?
Dazu muss man sagen, wir haben eine interne Jury, die pro Quartal immer die Hochschulperlen auswählt. Also wir wählen immer für 3 Monate im Voraus. Und da schauen wir natürlich schon, dass möglichst auch thematisch etwas unterschiedliche Hochschulperlen ausgezeichnet werden. Generell ist uns aber eben wichtig, dass die Projekte eben ein ganz konkretes Problem angehen, und zwar eben ganz unkompliziert, niederschwellig und ideenreich, möglichst neue Ideen entwickeln und eben wirklich auch besondere Herausforderungen angreifen, für die es ansonsten vielleicht bisher noch gar keine Lösung gab. Also wenn wir nach einer Hochschulperle suchen, dann suchen wir nach einem Projekt, das eben aus dem Hochschulkontext heraus ein konkretes Problem, was da entsteht, oder eine besondere Herausforderung eben ganz unkompliziert angeht, möglicherweise ohne viel finanzielle Unterstützung, sondern eben einfach ideenreich und pragmatisch sich dieser Geschichte widmet. Idealerweise sind das Projekte, die dann gleichzeitig auch noch einen Beitrag zum gesellschaftlichen Engagement der Hochschule leisten, wie jetzt beispielsweise Rock Your Life, das jetzt ziemlich bekannt geworden ist und auch Hochschulperle des Jahres geworden ist, oder eben dazu beiträgt, die Hochschulangehörigen auch dazu anzuregen, sich ganz aktiv an der Mitgestaltung ihres Uni-Umfeldes oder Hochschulumfeldes zu beteiligen.
Wie hat sich die aktuelle Hochschulperle des Monats August durchsetzen können? Also was war da das Besondere, wo Sie gedacht haben, das macht sie jetzt auf jeden Fall, damit macht sie das Rennen?
Es hat ja einen starken gesellschaftlichen Aspekt der Gerechtigkeit zu erkennen auch, dass Studentinnen, generell auch Studenten aus einem nicht akademischen Umfeld, also nicht aus einer Familie, in der es noch keine Akademiker vor ihnen gab, andere, vielleicht auch schlechtere Startbedingungen an der Universität haben. Wir haben ja schon mal ein Projekt ausgezeichnet, das sich in einer ähnlichen Richtung engagiert, Arbeiterkind. In diesem Projekt hat uns jetzt nochmal begeistert, dass es sich einerseits ganz speziell natürlich an Frauen richtet, andererseits aber auch zentral an der Uni verankert ist und eben für, speziell wirklich für diese eine Uni die Studentinnen an die Hand nimmt und durch den Uni-Alltag führt.
Was ja schon auffällt, wenn man sich so anguckt, welche Hochschulperlen so in den letzten 2,5 Jahren gekürt worden sind, dann sind das ja vor allem Projekte, die in denen Studentinnen und Studenten sehr, sehr engagiert sind.
Ja, das möchten wir auch ganz explizit fördern, weil wir der Meinung sind, Studentinnen und Studenten sind diejenigen, die Bildung erhalten, die die Bildung an den Hochschulen erhalten, die am besten beurteilen können, vielleicht auch was fehlt und was sie brauchen, zumindest in Bezug auf vielleicht verwaltungstechnische Fragen, die von denen sie betroffen sind, auf Fragen der Lehre etc. Und wir begrüßen es sehr, wenn die Studenten sich nicht nur als Konsumenten an der Hochschule verstehen, sondern sich eben aktiv in ihr Umfeld und in die Gestaltung der Lehre und auch unter Umständen der Forschung oder anderer Bereiche der Universität einbringen.
Sie haben eben gesagt, normalerweise bei der Hochschulperle des Monats, da gibt es immer eine Jury, die 3 Monate lang das Ganze kürt. Am Ende des Jahres wird aber die Hochschulperle des Jahres gekürt und das geht über ein Online-Voting. Kann man sagen, das ist dann quasi der Publikumspreis?
Man könnte so sagen, das ist der Publikumspreis. Und das machen wir auch ganz bewusst so, weil es bei der Prämierung der Hochschulperle ja auch ganz stark um die Medienpräsenz geht. Das, was wir den Preisträgern bieten, ist ja letztlich eine Unterstützung in puncto Öffentlichkeitsarbeit. Und dem wird letztlich auch Rechnung getragen dadurch, dass am Ende des Jahres die Projekte die Früchte ihrer Öffentlichkeitsarbeit, wenn man so möchte, auch tragen können oder ernten können, wenn sie durch ein Online-Voting gewählt würden. Abgesehen davon interessiert uns natürlich auch einfach die Meinung all derer, die sich für das Thema interessieren und informieren und da eben mit abstimmen möchten.
Verfolgen Sie eigentlich die Entwicklung Ihrer Hochschulperlen weiter? Also wie sich das dann weiterentwickelt im Laufe der Monate und Jahre?
Im Prinzip ja, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß. Also mittlerweile, wie Sie sagten, wir haben inzwischen 2,5 Jahre Hochschulperle hinter uns, dass man da nicht jedes einzelne Projekt regelmäßig nachverfolgen kann, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Aber sicherlich gibt es eben einfach bestimmte Projekte, auch die sich ja besonders gut entwickeln und da freuen wir uns sehr drüber.
Was verspricht sich denn der Stifterverband davon, dass solche Projekte gefördert werden?
Wir versprechen uns einen Beispielcharakter der Projekte. Deshalb auch die Wahl des Mittels der Öffentlichkeitsarbeit als Prämie, wenn man so möchte. Wir möchten gerne, dass einerseits überhaupt dieser Ansatz, eigenes Engagement einzubringen, um Dinge voranzubringen und vielleicht auch mit einfachen Mitteln viel zu bewegen, generell mehr Anhänger findet und zweitens eben auch einfach gute Ideen sich verbreiten und auch an anderen Hochschulen übernommen werden können oder wieder auch neue Ideen inspirieren können. Das liegt uns eben am Herzen.
Ulrike Findeklee war das vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft. Sie koordiniert die Hochschulperlen und wir sind schon fast am Ende unserer Sendung angelangt. Ich würde aber gerne nochmal nach Berlin die Frage stellen, also bei euren beiden Projekten, Rock Your Life und First Gen, da bildet ihr Tandems und ich meine, das sind ja sehr enge Beziehungen. Haben die auch über diese eigentlich vorgesehene Zeit hinaus Bestand? Also ist es jetzt so zum Beispiel bei euch beiden, Anne-Kathrin und Julie, dass ihr euch auch noch immer regelmäßig trefft?
Also ganz so regelmäßig wie zur Zeit des Projektes treffen wir uns nicht. Wir haben uns heute wieder getroffen und Julie hat mir halt auch, also wir haben halt so vereinbart, dass wenn es eine Frage gibt, die ich vielleicht Julie stellen möchte, kann ich das gerne tun und so handhaben wir das jetzt so ein bisschen, ja, lockerer als vorher.
Das ist natürlich einerseits eine individuelle Absprache, andererseits war es für mich auch ganz wichtig, dass sozusagen dieses Tandem eine Beziehung zwischen Mentorin und Mentee ist und damit sozusagen auch einen zeitlichen Rahmen hat und eine ganz klare Aufgabe und diese Zielorientierung, wie gesagt, deswegen haben wir halt versucht, das sozusagen dann auch wirklich auf das Projekt zu beziehen und damit die nächsten Mentorinnen sozusagen ein Projekt findet dann auch mal ein Ende und ja. Ich glaube, Anni hat einen guten Start sowieso schon hingelegt. Insofern braucht sie auch keine Mentoren mehr.
Man kann sich ja jetzt auch wieder neu bewerben. Ne? Es werden Mentorinnen noch gesucht, soweit ich weiß, auch fürs nächste Semester wieder. Da gibt es also die Möglichkeit, auch wenn man an der Humboldt-Universität studiert, da wieder aktiv zu werden. Daniel, bei dir ist es ja so gewesen, 2 Jahre ist ein viel längerer Zeitraum. Besteht da noch die Beziehung zu deinem Mentee?
Also in meinem konkreten Fall nicht, aber es gibt ganz, ganz viele, die, wo das wirklich zu einer Freundschaft geworden ist und wo die beiden sich weiterhin auch treffen und unterhalten und in regelmäßigem Kontakt stehen, wie es halt bei Freunden üblich ist.
Ja, das Wort zum Sonntag, nein. Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Unser Thema waren kleine Glanzstücke an Hochschulen. Die Hochschulperlen haben wir vorgestellt. Und vielen Dank nach Berlin an Nicole Evers, an Julie Mewes, Anne-Kathrin Uthke und Daniel Menzel. Hier im Studio verabschieden sich Stefanie Gebert, tschüss. Daniel Stender. Tschüss. In der Technik war Max Burbach und ich bin Verena von Keitz.